Die Europäer betrügen die Ukrainer. Wir versprechen den Ukrainern ständig eine Unterstützung, die wir ihnen gar nicht geben können.
Es ist ja ein irrsinniger Widerspruch. Einerseits sagen wir, Russland verliert den Krieg, sie haben schon 1 Million Tote, die Ökonomie bricht zusammen, wir müssen nur ein bisschen durchhalten, dann sind sie weg. Und auf der anderen Seite sagen wir, Russland hatte vor, die ganze Europa einzunehmen. Also wir müssen schon entscheiden, was wir da nun wirklich wollen. Wenn man Frau Kallas hört und Frau von der Leyen, was sie da fordern, ist ja im Grunde genommen, Russland muss erstmal kapitulieren und dann werden wir mit ihnen reden. Das ist irgendwo unerwachsen. Ich meine, Frau Kallas wird ja nicht mal von Herrn Rubio, also dem amerikanischen Außenminister, empfangen. Also wir werden überhaupt nicht ernst genommen. Zelensky muss sehen, dass mit den ganzen Umarmungen, die er in Europa bekommt, dass wir Europäer für ihn keine guten Verbündeten sind. Ich würde ihm raten, gib da drauf, das lohnt sich dafür, keinen Menschen zu opfern, keine jungen Soldaten zu opfern. Die manchmal, denke ich, kann die Schweiz überhaupt nicht mehr verstehen. Ich meine, wir haben ja gerade Jacques Beau und trotzdem wollen die Schweizer gern zur EU kommen. Also ich meine, das verstehe ich überhaupt nicht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung, Michael von der Schulenburg. Er war lange Jahre stellvertretender Vizegeneralsekretär der Vereinten Nationen, also ein absoluter Spitzen-UNO-Diplomat. Dazu leitete er etliche Friedensmissionen und heute sitzt er im Europaparlament, entschuldigen Sie, für die Partei BSW. Herr Schulenburg, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir haben 4 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie beurteilen Sie die Lage? Was sind Ihre Gedanken zu 4 Jahren Krieg?
Also meine erste Reaktion ist, welche Schande auf Europa, diesem alten Kontinent. Nicht? Wir hatten 2 Weltkriege gehabt, die von uns ausgegangen sind und danach haben wir uns geschworen, nie wieder Krieg. Wir haben die UNO-Charta mit unterschrieben, sind in vielen unseren Verfassungen, in der deutschen Verfassung ist das verankert, wo wir uns verpflichtet haben, miteinander zu reden, wenn wir Konflikte haben, um eben nicht militärisch Sachen auszutragen. Und jetzt haben wir 4 Jahre Krieg oder viel schlimmer gesagt, wir gehen jetzt in das 5. Jahr Krieg und wir haben keinen konkreten Anlass anzunehmen, dass es zu einem Verhandlungsfrieden kommt. Was das bedeutet, dass wir im Grunde genommen die Lösung für die Zukunft von Europa eine militärische Auseinandersetzung überlassen. Es wird die militärische Auseinandersetzung, die das letztlich entscheiden wird. Und das ist natürlich für alle ungünstig. Das ist für Russland ungünstig. Das ist ganz besonders ungünstig für die Ukraine und natürlich auch für die Europäische Union. Ich meine, wir sind ja auf der Verliererseite, nicht? Und also ich bin richtig entsetzt. Wir gehen ja mal rum in die Welt und sagen, wir sind so das Pinnacle der Zivilisation. Nichts sind wir davon. Wir benehmen uns genauso wie früher. Wir benehmen uns genauso wie andere Staaten und so weiter, nicht? Also was ich da auch im Europäischen Parlament erlebe, ist für mich, der so viel Kriege gesehen hat, unglaubhaft. Also ich kann es gar nicht vorstellen, dass Menschen so reden können in einem Krieg, wo Hunderttausende von Menschen sterben.
Wo stehen wir in diesem Krieg, sowohl militärisch als auch diplomatisch? Wo sind die Vorteile? Auf wessen Seite? Wo stehen wir grundsätzlich?
Also erstmal müssen wir ja, also ich sehe ja Krieg ganz anders, als man das in der Presse so sieht. Also für mich ist der Krieg zwar unmoralisch, aber es geht nicht um Moral, es geht um Interessen. Dieser Krieg ist genauso, das ist ein Interessenkonflikt zwischen den NATO-Staaten und Russland ist es immer noch, es geht um die Sicherheitsfrage, nicht? Hat eine Großmacht wie Russland in ihrem Umfeld einen Staat, der einer feindlichen Allianz beitritt und dadurch im Grunde genommen eine existenzielle Gefahr für sie ist? So würde auch USA reagieren, so würde China reagieren. Also es ist ein typischer Clausewitz-Krieg, nicht? Also man führt die Politik mit anderen Mitteln fort, eben mit militärischen Mitteln. Und man überlässt es damit dem Krieg, das zu entscheiden, was man in der Politik nicht entscheiden haben können. Nur ist es nur auch nach Clausewitz, dass zum Schluss wieder die Politik eintreten muss. Und das ist bisher nicht passiert. Es ist in einer gewissen Weise passiert, indem die Amerikaner seit 1 Jahr mit den Russen verhandeln. Die Verhandlungen werden auch Lösungen finden mit Russland, die über unseren Kopf ist. Und wir Europäer haben es in der ganzen Zeit nicht geschafft, mit den Russen auch nur zu sprechen, geschweige denn zu verhandeln. Es gibt überhaupt keine Verbindung zu Russland im Moment. Nur, ja, jetzt ist, heute wird eine Resolution im Europäischen Parlament vorgelegt. Ich glaube, das sind 8 Seiten oder sowas. Das sind 8 Seiten voller Hass. Das ist eine Hasssprache. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe ja so viele Kriege erlebt, also Hass ist ein schlechter Ratgeber im Krieg. Im Krieg muss man kühlen Kopf behalten. Und solche Sprache ist einfach nicht geeignet. Man muss irgendwie überlegen, dass der andere auch eine Meinung hat und dass man nicht nur die eigene Meinung ist. Und man muss irgendwie versuchen, den anderen auch zu verstehen und auf ihn zuzugehen. Sonst werden wir da keine diplomatische Lösung haben. Und ich sehe Europa weit, weit entfernt von jeder diplomatischen Lösung.
Wie nah, Sie haben gesagt, wir haben seit einem Jahr Verhandlungen, wie nah sind wir dem Frieden oder anders gefragt, wie weit entfernt sind wir?
Wir sind ganz weit entfernt. Ich glaube, erstmal ist ja immer die Frage, was man unter Frieden versteht, nicht? Es ist ja nicht ein Frieden, es ist ja eigentlich nicht nur dass man sich nicht aufeinander schießt, nicht? Dann ist ja sehr viel komplizierter, nicht? Man muss also eine Lösung finden, wo beide Seiten mit leben können, und davon sind wir natürlich ganz weit entfernt. Und das liegt unter anderem an der Haltung also sagen wir mal, der NATO-Europäer. Sie sind ja nicht alle Europäer. Sie sind ja andere Europäer auch noch. Also die wir sagen, wir wollen den Krieg ja im Grunde genommen weiterführen. Wenn man diese Resolution sieht, bedeutet das, wir wollen den Krieg weiterführen. Wir hoffen immer noch, dass wir einen Sieg über Russland haben können, dass Russland letztlich nachgeben muss, weil wir die stärkere Ökonomie hätten und solche Sachen. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Das ist eine totale Fehleinschätzung. Das hat nämlich zwei ganz entscheidende, da ist etwas ganz Kurzsichtiges in der ganzen Sache. Das einmal ist, dass wir EU-Leute oder vielleicht NATO-Europäer ja gar nicht die finanziellen, militärischen Mittel haben, diesen Krieg weiterzuführen ohne die USA. Und das andere ist natürlich, dass das, was wir vorgeben, schützen zu wollen, die Ukraine dabei völlig zerstört werden könnte und auch das politische System zusammenbrechen könnte. Also wir gehen ein enormes Risiko hier ein. Und diese Politik wird auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen. Die sterben. Es ist deren Blut. Es ist nicht das Blut eines Herrn Merz oder seiner Kinder. Es ist nicht das Blut eines Stermers oder seiner Kinder. Oder Macron hat ja keine Kinder. Und so weiter. Also ich meine, es ist eigentlich eine unverantwortliche Haltung, die wir in den europäischen NATO-Staaten einnehmen.
In Zeiten des medialen Gleichstroms, wenn alle das Gleiche predigen, braucht es zwingend Gegensteuer, eine andere Sicht. Und genau das ist die Weltwoche. Unsere Traditionszeitung liefert Ihnen seit über 90 Jahren neue Fakten, Recherchen, Meinungen oder ganz einfach die andere Sicht. Werden Sie jetzt Abonnent, den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Wo drückt der Schuh auf dem Weg zum Frieden? Wer blockiert? Wer steht als Hauptverantwortlicher dem Frieden im Weg?
Ich glaube, das sind die NATO-Europäer, ganz eindeutig. Wissen Sie, wenn man es einem Krieg überlässt, Sachen zu entscheiden, die man in der Politik vorher nicht entscheiden konnte oder in der Diplomatie nicht entscheiden konnte, dann hängt es natürlich davon ab, wer den Krieg gewinnt. Hätten wir den Krieg gewonnen, dann wäre die Ukraine schon der NATO, Russland würde den Zugang zum Schwarzen Meer verloren haben, große Teile der prorussischen Bevölkerung hätten das Land verlassen, vertrieben oder nicht. Ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber das hat was mit dem Krieg zu tun. Wenn es einen Patt gegeben hätte, dann kann man über einen Waffenstillstand sprechen, aber nur dann. Und wir rechnen ja immer über, ist aber es ist kein Patt. Im Moment ist Russland in der Offensive. Alle militärischen Einschätzungen sind, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Natürlich auch mit enormen Kosten und so weiter. Aber für Russland ist es eine existenzielle Frage, und die werden diesen Krieg weiterführen, wenn wir nicht anfangen zu verhandeln. Und wenn wir immer noch sagen, dass Ukraine in die NATO soll, wenn wir immer noch sagen, dass wir alle russischen Politiker vor ein Gericht stellen wollen, dass Russland Reparationen zahlen soll und so weiter, die Schuldfrage stellen wollen, dann ist das natürlich, sagen wir mal, eine unerwachsene Haltung gegenüber Kriegen. Das können wir nicht machen. Gucken Sie mal diese Verhandlungen mit den Amerikanern. Da wird nie über die Schuldfrage gesprochen. Da wird nie über Reparationen gesprochen. Da wird nie über irgendwelche Sondergerichte gesprochen, vor denen Putin und erscheinen muss. Das machen nur wir Europäer. Und wir tun das aus einer Schwäche heraus. Wir sind ja gar nicht stark. Wir machen ja so, wir tun ja immer so. Also sehen Sie mal die eine Sache, diese Koalition der Willigen, nicht? Was waren da diese Fernsehbilder im Élysée-Palast und dann ganz große Unterschriften zwischen Starmer und Macron, Frankreich und Großbritannien, als ob wir noch in der alten Kolonialzeit sind. Heute sind das doch ganz unwichtige Staaten geworden. Die kann doch das gar nicht durchführen, nicht? Und dann eine Woche später sagt dann Merz, nee, das können wir gar nicht machen ohne die Einwilligung der Russen. Das bedeutet mit anderen Worten, das wird nie passieren. Und trotzdem machen wir das. Und in dieser Resolution vom Europäischen Parlament ist das schon wieder drin. Wir versprechen den Ukrainern ständig eine Unterstützung, die wir ihnen gar nicht geben können. Also wir betrügen die Ukrainer. Also die Europäer betrügen die Ukrainer. Und zwar in einem in Maße, dass, naja, dass im Grunde genommen, damit riskieren sie die Zukunft der Ukraine, nicht? Es gibt ja einen interessanten Satz von Zelensky, 2 Tage vor dem Istanbul-Friedensgespräch, nicht? Als er unter Druck geraten ist, von den NATO-Staaten diese Gespräche nicht abzuführen. Er hat es trotzdem unterschrieben. Es war ja ein ukrainischer Vorschlag. Russland hat es auch unterschrieben damals.
2022.
Und der Verteidigung hat er ein Interview im Economist gegeben. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht, aber er hat gesagt, unsere westlichen Verbündeten wollen gerne diesen Krieg fortführen, um Russland damit zu schwächen. Auch wenn das bedeutet, der Untergang, er nannte das Wort Untergang, Demise der Ukraine bedeutet und das Blut ukrainischer Menschen. Er hat da genau recht gehabt damals, nicht? Und jetzt ist er natürlich in einer Situation, in die wir ihn hineingebracht haben. Wir haben ihn gedrückt, dass er diesen Krieg fortführt. Und jetzt kommt er gar nicht mehr raus. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass im Grunde genommen der Hauptinteressent an dem Krieg, die Vereinigten Staaten, den Krieg im Grunde genommen verlassen hat.
Sie haben es richtig
Das ist ein.
gesagt. Diese Wortäußerung in Europa war auch wieder an der Münchner Sicherheitskonferenz relativ eindeutig. Man ist da auf Konfrontation gebürstet und versucht, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, dass die Bedrohung Russland ist, dass Putin ganz Europa erobern will, dass man dem unbedingt entgegen sich stemmen müsse. Was sagen Sie? Will Putin Frieden oder will er Europa erobern? Was ist die Motivlage in Moskau? Ich glaube, Sie waren sogar selbst da. Was würden Sie da sagen? Was
Ja,
ist das
das ist.
Motiv in Moskau?
Also erstmal, ich meine, es ist ja ein irrsinniger Widerspruch, wenn man sich diese Resolution anguckt im Europäischen Parlament. Einerseits sagen wir, Russland verliert den Krieg, sie haben schon 1 Million Tote, die Ökonomie bricht zusammen, wir müssen nur ein bisschen durchhalten, dann sind sie weg. Und auf der anderen Seite sagen wir, Russland hatte vor, die ganze Europa einzunehmen. Also wir müssen schon entscheiden, was wir da nun wirklich wollen. Das ist ein typisches Gerede, ja, das ist das Gerede eines Verlierers. Wir sagen ja auch in der UNO, wenn einer von den Konfliktparteien in eine Hasssprache übergeht, das ist ein Zeichen, dass er sich als Verlierer sieht. Das ist genauso, wenn im Pub, wenn Sie mit jemandem Faustkampf haben, der eine, der gewonnen hat, der geht raus und macht da püff, und der andere hat dann ist sein Wut und sagt alle möglichen, ich will jetzt diese Worte nicht wiederholen, die man wahrscheinlich sagen wird. Aber das ist genau das. Das ist genau in den Staaten, genau das ist das. Wir benehmen uns wie Verlierer schon. Und das ist, wenn man Frau Kallas hört und Frau von der Leyen, da gibt es ja auch dieses interne Papier, das jetzt, zu dem man jetzt Zugang hat. Was sie da fordern, ist ja im Grunde genommen die Kapitulation Russlands. Sie fordern heute nach 4 Jahren Krieg, in dem wir dabei sind, den Krieg zu verlieren, sagen sie, Russland muss erstmal kapitulieren und dann werden wir mit ihnen reden. Ich meine, ja, das ist irgendwo unerwachsen. Und das Traurige ist nur, dass es so vielen Menschen das Leben kostet. Was heißt traurig? Das ist das Entsetzliche. Ich habe ja nur wirklich Kriege gesehen und ich kann jedem Parlamentarier im Europaparlament sagen, ja, wenn ihr sowas sagt, dann habt ihr noch nie so einen Krieg gesehen. Krieg ist nichts Schönes, ob man Angreifer oder Verteidiger ist. Sie benehmen sich alle dann schlecht und es macht aus Menschen was Vorstelliges.
Und was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie auf die Motivlage in Moskau eingehen würden? Wie lesen Sie den Präsidenten? Wie lesen Sie die Statements, die da aus den Verhandlungen durchsickern? Ist man da an einem Frieden tatsächlich interessiert? Würde man, wenn ein vernünftiges Verhandlungsangebot vorliegen würde, würde man da darauf eingehen? Ernsthaft, glaubwürdig und darauf auch, dass man darauf bauen kann? Oder glauben Sie, das ist alles hohles Geschwätz?
Nein,
Putin
überhaupt
hat
nicht. Nein,
tatsächlich ein
nein.
Interesse, Europa anzugreifen. Die Ukraine ist nur der erste Schritt. Wie sehen Sie das Motiv in Moskau?
Ich habe ja viel Krieg erlebt. Ich habe 34 Jahre sowas gemacht und da vergleicht man das natürlich viel und so weiter. Ich will nicht sagen, dass das in akademischen Statistiken machen so. Aber die Weisheit, die von uns besteht, ist, dass der Sieger einen Friedensschluss haben will. Der militärisch Dominierende will einen Friedensschluss haben. Aus dem einfachen Grund, dass er diese Sache irgendwo abschließen muss. Er muss es ja abschließen. Das hat gar nichts zu tun, ob man gut oder schlecht ist. Das ist einfach das Interesse dran. Wir müssen irgendwo jetzt das, was wir da gemacht haben, das muss irgendwo Ja, das muss in einen Kasten reinkommen. Da machen wir vielleicht noch ein bisschen ein paar Kompromisse hier rechts und links. Aber das müssen wir irgendwie festmachen. Also Putin ist sehr an einem Frieden interessiert. Das Problem ist, dass er den Frieden weniger braucht als wir Europäer, also EU-Europäer. Wir brauchen das. Gucken Sie mal, was im Moment passiert. Wir haben diese ganzen Kriege um uns herum, über die wir gar keinen Einfluss haben. Vielleicht gibt es einen Krieg im Iran. Die Israelis haben ja mehrere Kriege, die meiner Ansicht nach nicht mehr zu gewinnen sind oder sich auf ewig so auswirken wird. Wir haben dann auch, die NATO fällt auseinander, die Allianz mit Amerika ist längst nicht mehr das, was es mal war. Amerika macht sogar Ansprüche auf Territorium in Europa. Grönland, das ja zehnmal so groß ist wie das Territorium, das Russland gerade haben will. Also wir sind in einer Situation, und in all diesen Situationen haben wir gar keinen Einfluss. Ich meine, Frau Kallas wird ja nicht mal von Herrn Rubio, also dem amerikanischen Außenminister, empfangen. Also wir werden überhaupt nicht ernst genommen. Und dann haben wir diesen Krieg auf dem Kontinent. Und der einzige Ausweg, den wir haben, und dann geht es uns wirtschaftlich schlecht, die Industrialisierung, unsere Energie kostet viermal so viel wie in den USA für unsere Industrie und so weiter und so weiter. Wir haben diese irrsinnigen Ausgaben jetzt für die Aufrüstung, für die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Das sind doch alles Aufgaben, die wir aufgrund wir müssen soziale Sachen abbauen, um das zu finanzieren. Also das geht uns gar nicht gut, und wir sollten doch ein Interesse an einem Frieden haben. Und diesen Frieden, und das ist ja gerade, was wir da vorgeschlagen haben, wir müssen anerkennen, dass wir auf dem europäischen Kontinent mit Russland die nächsten 1000 Jahre oder vielleicht noch länger zusammenleben müssen. Wir müssen zusammenleben. Und einen Frieden gibt es nur, indem wir beide Seiten anerkennen, dass wir da irgendwie zusammenkommen müssen, dass es unser gemeinsames Interesse ist, wieder Frieden in Europa zu haben. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir auch nicht verhandeln. Wir müssen das erstmal klären. Und wir haben das ja in zwei substanziellen Zielen. Wir haben ja unsere Sachen als Zielen vorausgesetzt. Das heißt, das Erste, dass wir eine gemeinsame Verpflichtung haben, Russland und die Europäische Union, was aus der Ukraine passiert. Nicht, die Ukraine wird ja nicht nur von russischen Waffen zerstört, sondern auch von unseren Waffen. Es sind ja Waffen auf beiden Seiten. Wir müssen da irgendwie sehen, wie das wird. Dieses Land entvölkert sich, nicht? Die Leute fliehen. Es gibt die Auflösungserscheinungen in der Armee. Wenn sollte die Armee kollabieren, dann wird auch das politische System kollabieren. Das ist immer die Erfahrung. Das wird der Ukraine nicht anders sein als in anderen Ländern. Und das alles sollten wir doch verhindern. Wir sollten auch verhindern, dass es zu so einem Punkt kommt. Und das ginge nur, indem wir anfangen, mit Russland zu verhandeln. Und Russland hat ein Interesse zu verhandeln. Und das sollten wir ernst nehmen. Nur wenn wir von Putin als ein Hitler sprechen oder der französische Außenminister sagt, dass Russland bald nicht mehr in der Geschichte existieren würde oder irgend so was Ähnliches, oder wenn Frau Kallas sagt, wir müssen siegen, um Russland zu zerschlagen und in kleine Staaten aufzuteilen, ja, dann können wir nicht verhandeln. Mit dieser Sprache kann man nicht verhandeln. Man muss das irgendwie anders sehen. Und vor allen Dingen müssen wir einsehen, dass wir aus einer Position der Schwäche heraus verhandeln müssen. Das diplomatisch bedeutet das nicht, dass wir verlieren. Denken Sie mal mit Talleyrand da im Wiener Kongress, was der da für Frankreich alles rausgeholt hat. Wir müssen das nur richtig machen. Und wir müssen den Russen sagen, nee, wir wollen Frieden in Europa und wir wollen das mit euch zusammen haben. Es gibt keinen geteilten Frieden. Es ist ein Frieden für uns und für euch und für die Ukraine. Anders geht das nicht.
Derjenige, der mit den Russen verhandelt, der sogar mit Putin persönlich spricht, ist Donald Trump. Nun habe ich vor kurzem mit dem berühmten amerikanischen Colonel Douglas MacGregor gesprochen und der hat da relativ harsch gesagt, ja, Trump habe keine Strategie, er sehe da nichts Konsistentes, der ist erratisch, der macht ein bisschen, was er will, heute das, morgen ganz etwas anderes. Wie sehen Sie das?
Sehe ich
Was
auch nicht
ist
so.
die
Nein, nein. Also
Motivlage
erstmal
von
neige ich
Donald
nicht zu
Trump?
solchen.
Sehen Sie da eine Strategie, einen Plan? Was will Donald Trump? Was ist sein Motiv?
Also erstmal neige ich nicht zu solchen drastischen Darstellungen. Ob nun Trump eine Strategie hat im akademischen Sinne, dass da was aufgeschrieben ist, und das weiß ich nicht. Behalte ich eher, ich glaube, er ist gar nicht der Typ dafür. Aber die Grundidee, die er dabei verfolgt, die ist, glaube ich, doch ziemlich klar. Was uns irritiert, ist, dass bei diesen Art von Verhandlungen das alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Wir dürfen nicht vergessen, Friedensverhandlungen zum Beispiel mit Vietnam, was hat 5 Jahre gedauert? Der Abzug aus Afghanistan hat 4 Jahre gedauert. Aber wir haben eigentlich nicht erfahren, was da passiert, weil man das im Grunde genommen besser hinter verschlossenen Türen macht. Man spricht nicht zu den Galerien, weil da kommt natürlich dieses Hin und Her, was wir jetzt erheben, das gibt es in all diesen Kriegen. Also glauben Sie bloß nicht, dass es da anders ist. Dann ist ja auch der Druck voll in den Ländern. Macht man Frieden nicht? In Vietnam gab es sicherlich eine radikalere Position, in Amerika auch und so weiter und so weiter. Nur haben wir das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Und das ist besser so. Denn in dem Moment, wo Verhandlungen vor dem Publikum stattfindet, setzen sich Verhandlungspartner einfach fest und sie können gar nicht mehr flexibel sein. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier nicht ist. Ich glaube, für Trump ist ganz klar, er möchte mit Russland auskommen. Er sieht Russland nicht als seine Hauptsache. Er macht ja jetzt, will er vielleicht Krieg machen mit dem Iran. Ich meine, wie viele Kriege will er denn noch machen? Da hat Venezuela, Kuba, und so weiter. Also für ihn ist das noch völlig eine andere Sache. Ob das alles rational ist, würde ich bezweifeln. Aber den Amerikanern gegenüber, er äußert sich da selten noch kritisch dazu. Und was da passieren wird, ich nehme ich an, dass die Amerikaner über die europäischen Köpfe hinweg da Handelsabkommen mit den Russen machen, auch ohne dass dieser Krieg beendet ist. Das ist euer Krieg, ihr wolltet ja so haben. Ihr seid ja nicht mitgegangen, ihr habt das ja immer boykottiert. Also jetzt sitzt er da alleine da mit den mit. Und dann wird den Russen, sind die Europäer nicht gefährlich. Die würden sich da. Ist natürlich schade, wenn das keine Einigung gibt, aber dann wäre der Krieg für die Ukraine total verloren, leider Gottes. Leider Gottes. Denn mir tun die Ukrainer unglaublich leid. Ich sehe auch in meinen Artikeln, dass ich die Ukrainer, wo es ja viel Kritik geben könnte, nie kritisiere, weil ich denke, das ist das geschundene Volk da.
Was wäre für Selenskyj aktuell in der jetzigen Lage, 4 Jahre Krieg, was wäre ein guter Deal? Hauptsächlich geht es ja um Gebietsabtretungen, um eine neutrale Ukraine, um keine NATO-Soldaten in der Ukraine, wenn ich das richtig rezitiert habe. Was wäre ein Deal, wo man sagen müsste, den sollte man jetzt eingehen, das wäre gut, das wäre vernünftig?
Selenskyj muss sehen, dass mit den ganzen Umarmungen, die er in Europa bekommt, zum Beispiel, wenn man ihn sieht, wenn er da im Élysée-Palast rumläuft, dass wir Europäer für ihn keine guten Verbündeten sind. Wir können ihm nämlich gar nichts geben. Für ihn wäre es viel besser, wenn er mit den Amerikanern und den Russen zusammengehen würde, um da einen Deal zu machen. Wie auch immer aussieht, territorial oder so. Wenn die Ukraine 20% ihres Gebietes verliert, das sind ja Gebiete, die auch erst 2022 angeschlossen worden sind. Das sind Gebiete, wo die Bevölkerung immer zu 80% pro-russisch gewählt hat, also praktisch immer ein Problem für den Staat Ukraine war. Ich würde ihm raten, gib darauf, das lohnt sich dafür, keinen Menschen zu opfern, keine jungen Soldaten zu opfern. Ihr müsst sehen, ob die Ukraine überleben kann. Wie kann die Ukraine leben? Als neutraler Staat. Ich würde sogar sagen zu den Ukrainern, überlegt euch, ob ihr da wirklich in die EU kommen wollt. Erstmal wird er da immer Probleme haben. Ihr sitzt doch zwischen der EU und den BRICS-Staaten. Da sind doch enorme Möglichkeiten für euch, auch flexibler zu sein, als euch ja ständig von irgendwelchen Westeuropäern vorhalten zu müssen, was er da machen sollte und da machen sollte. Also, und dann würdet ihr der EU auch einen untergehenden. Ich meine, was Mabubane so schön sagt, es gibt ein Sunset Organizations, ein Sunrise Organization, und die Europäische Union ist eine Sunset Organization, leider Gottes. Leider Gottes. Ich meine, ich bin ja Europäer, ich bin gar nicht antieuropäisch. Aber wir fahren diese Europäische Union im Moment an die Wand, nicht? Und das wird langfristig große Auswirkungen haben. Also man geht doch nicht in einem Club, der eine Auflösung ist. Also würde ich nicht machen. Ich würde Ihnen sagen, bleibt mal draußen. Sagt den Europäern, ihr schuldet uns viel Geld, weil wir haben für euch den Krieg geführt, versucht noch so viel zu kriegen, was ihr könnt aufbauen, kommt mit den Russen aus, die werden bestimmt fair zu euch sein, weil sie fühlen sich ja doch kulturell sehr mit euch verbunden und so weiter. Und natürlich die Amerikaner, das ist es. Europa ist für die Ukraine ein schlechter Partner.
Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben eine 35-jährige Erfahrung mit Krieg aber auch mit Friedensverhandlungen, wie man mit angeblichen Schurken an den Tisch sitzt, wie man da miteinander spricht, wie man verhandelt. Sehen Sie in der jetzigen Situation in der Ukraine irgendwelche Parallelen zu einer Konfliktsituation, die Sie schon mal erlebt haben? Und wenn
Natürlich,
ja,
natürlich.
wie löst man
Ja,
die?
natürlich, natürlich. Das ist wie jeder andere Krieg. Der hat seine eigene Logik. Der hat seine eigene Logik. Die erste ist natürlich, wenn Sie sagen, die Schurken am Tisch sitzen. Da sitzen zwei Schurken am Tisch. Ich meine, das ist doch immer so. Ich meine, beide Seiten machen Krieg. Und die sitzen. Und wenn wir immer in Europa sagen, mit einem Putin können wir nicht verhandeln. Ich meine, das ist ja völliger Blödsinn. Friedensverhandlung sitzt nun mal unter Feinden. Das bedeutet Friedensverhandlung. Es ist ja kein Freundschaftstreffen oder Hochzeitsparty oder sowas. Nee, sitzen nicht Feinde gegenüber. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir eben mit dem Kujat, ich meine, es ist ja eine tolle Kombination. Also alle, die wir da waren, aber Kujat, Militär, ich, UNO, wir kommen ja unglaublich gut miteinander aus. Es ist ja auch interessant, auch in den Kriegen, die ich war, war es für mich oft leichter, mit Generälen zu sprechen, als mit den Botschaften. Es war einfacher zu, ein General, also wenn man so oben steht, kann man einfacher verstehen, dass eigentlich das Ziel des Krieges der Frieden sein muss. Und das ist ein ideologisch oft besessener, vor allen Dingen deutsche Diplomaten, das sind ja so mit die Schlimmsten, die da meinen ideologisch, man müsse rechtfertigen, einen Sieg. Nee, es geht um Frieden, nicht um Sieg. Und diesen müssen wir garantieren. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Also ich meine, die Deutschen haben damit ein Dokument bekommen, das sehr professionell ist, aber leider sind sie nicht in der Lage, das anzunehmen. Nochmal zurück. Was ich glaube, das eigentlich wirkliche Wichtige bei diesem Dokument ist die Aufforderung, dass wir anfangen müssen, mit Russland zu reden, um Frieden in Europa zu haben. Und wenn wir mit den Russen reden wollen, dann müssen wir erstmal als Voraussetzung mit ihnen besprechen, über was wir reden wollen. Und wir müssen dazu kommen, dass wir Gebiete finden, wo wir ein gemeinsames Interesse haben. Vielleicht wir haben unterschiedliche Lösungen, aber ein gemeinsames Interesse. Russland hat ein Interesse, dass die Ukraine kein zerfallener Staat ist. Sowas will man nicht an der Grenze haben. Wir haben das gleiche Interesse. Wir wollen auch, dass die Ukraine überlebt. Und uns ist alles klar, dass dieses System der Ausweitung der NATO keine Sicherheit gebracht haben und dass wir vielleicht zurückgehen sollen zu dem Vertrag, den wir eines Tag einmal unterschrieben haben, die Charta von Paris für ein neues Europa von 1990, das genau festlegt, von allen unterschrieben worden, auch den Vereinigten Staaten und Kanada, festlegt, dass wir ein europäisches System haben, das über ganz Europa zusammenfasst und nicht eine Teilung wie in dem Kalten Krieg durch Militärallianzen.
Wer spricht mit Putin? Ist es Frau von der Leyen, Friedrich Merz, Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer? Wer spricht am Ende mit Putin? Wer soll den Russen die Hand reichen, symbolischer Art auch?
Das ist heute gar nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wir haben leider in Europa vielleicht, solange ich mich erinnern kann, die schlechteste Auswahl an politischer Führung. Ich sehe, dass Starmer, der ist ja fast nicht mehr Premierminister. Macron kontrolliert sein eigenes Parlament nicht mehr. Und auch ein Merz hat seine Umfragewerte sind ja die niedrigsten, die jemals ein Kanzler in Deutschland gehabt hat. Also sie sind, und sie machen natürlich bombastische Ausdrücke. Also die können nicht, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Frau von der Leyen hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Also wir müssen irgendwie eine andere Gruppe finden, die erst mal anfängt, da zu reden, um dann Politiker hineinzubringen. Also hier muss der Umweg gemacht werden. Eben weil wir uns so verrannt haben, müssen wir den Umweg, dass wir vielleicht eine Gruppe von Leuten zusammenstellen, die da erst mal gehen und das alles bereden, ohne dass da gleich alles Presse ist, ohne dass da das auf die Waagschale, ohne dass da gleich von Drecksarbeit oder Hitler oder irgend sowas geredet wird. Also das wäre der Umweg. Wir müssen diesen Umweg machen, weil wir in Westeuropa so und so in die Enge getrieben haben. Dazu kommt noch eine andere Überlegung übrigens bei unserem Vorschlag. Wir wissen natürlich bei diesem Vorschlag, dass Amerika verhandelt. Nicht? Und wir wollen das ja nicht, wir wollen ja nicht das übernehmen. Deswegen ist eben diese zwei Ziele, die wir setzen, sind ganz typisch Ziele, die sich ergeben aus Europa heraus. Das sind europäische Interessen, Friede, also was mit der Ukraine passiert und so weiter, das haben die Amerikaner ja gar nicht so. Für die ist das eine geopolitische Geschichte, in der sie jetzt sich verändern. Für ihn ist der Mittlere Osten wichtiger. Denken wir mal an das Treffen in München, wo der Rubio nicht zu einem Treffen über die Ukraine kommt, aber anstelle zu einem Treffen geht, wo es in Syrien geht und sagt, ach, deswegen, ich kann mich ja nicht zerreißen, aber dann sagt er im Grunde genommen, Syrien ist mir wichtiger als die Ukraine. Ich meine, das müssen wir endlich mal verstehen. Da sitzen wir alleine. Also, das wird, die Amerikaner werden aus einem völlig anderen Gesichtspunkt her verhandeln als wir. Aber deswegen könnten wir ja komplementär sein. Wir brauchen uns ja nicht widersprechen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir alle anerkennen, dass wir alle nationale Interessen haben oder geografische Interessen haben, dann könnte man das schon, diese beiden Sachen sehr gut zusammenführen. Hoffe ich.
Wenn man von außen so ein bisschen die EU und auch die Wortführer, die Voten betrachtet, dann könnte man meinen, also die EU ist rein prioritätenmäßig völlig auf dem falschen Dampfer. Was Sie jetzt geschildert haben, klingt einigermaßen vernünftig, würde ich jetzt mal meinen. Die EU
Das
macht
meinen Sie
das
mit eigener Maße, das ist sehr
nein,
vernünftig.
ich will, aber die EU macht, worauf ich hinaus will, ist, die EU macht das komplette Gegenteil. Sie geht jetzt sogar noch auch in den Nahkampf mit Individuen, erlässt da
Natürlich.
EU-Sanktionen gegen Schweizer Staatsbürger. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Jacques Beau wurde ja wegen russischer Desinformation quasi in eine richtige Quarantäne
Ich kenne
gestellt,
das ja.
Konten
Sehr, wir haben ja
eingefroren.
viel dazu
Was
gemacht.
sagen Sie dazu, zu diesem Fall Jacques Beau? Worum geht es da tatsächlich?
Ja, ich meine, das ganze Problem, warum wir verhandeln müssen, ist natürlich auch, dass wir auch innenpolitisch in ein falsches Fahrwasser geraten. Diese ganze Rechtsstaatlichkeit, und wir haben ja viel dazu, ich habe das auch Ihnen geschickt, wir haben ja sehr viel dazu gemacht. Wir kennen ja auch Jacques Beau, wir haben alle Botschafter geschrieben, an die Callas, die hatten sogar geantwortet, sehr unprofessionell, sehr höflich, aber sehr unprofessionell. Wir haben nochmal darauf geantwortet. Also wir versuchen schon im Parlament zu sagen, Mensch, Leute, die Rechtsstaatlichkeit ist doch das, was unsere Identität als Europäer ausmacht. Das kann man doch nicht einfach so über Bord werfen, nur weil wir meinen, dass da irgendwelche Leute da was Falsches über Russland gesagt haben. Das ist doch, ja, das ist also, wir schaden uns enorm damit. Ich glaube nicht, dass wir Jacques Beau sehr geschadet haben. Er verkauft ja seine Bücher ganz gut, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich meine, wir schaden uns doch selbst damit. Das ist doch, sowieso mit diesen ganzen Sanktionen schaden wir uns doch selbst damit. Wir sind gar nicht mehr in der Lage. Wir wollen auch gar nicht mehr rational über Sachen drüber weggucken. Und wenn man diese fürchterliche Resolution sieht, dann ist einem klar, das ist nicht mehr im rationalen Bereich. Das ist im Hassbereich. Und so können wir das nicht machen, nicht? Also diese ganze Sache mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Demokratie und so weiter, dass wir das wieder so aufbauen, als die Ukraine being das demokratischste Land und Russland auto. Ich meine, wir wollen wieder so gerne so eine kalte Kriegssituation herstellen, ist aber nicht so. Und die Realität wollen wir einfach nicht anerkennen. Und ich kann Ihnen nur so eins sagen, in solchen Konflikten geht es immer in erster Linie darum, die Realitäten anzuerkennen. Und sie können bitter sein. Und wenn wir sie verändern wollen, dann müssen wir sie anerkennen und davon ausgehen. Und da kann man immer was tun. Diplomatie ist ein enorm starkes Instrument, weil eine andere Seite dann auch doch was zugeben möchte und so weiter. Also die Wichtigkeit ist, können wir die Ukraine als einen souveränen, europäischen, unabhängigen und funktionierenden Staat erhalten? Und im Moment sehe ich das nicht so.
Wenn wir gerade von Realitäten sprechen, da wird immer diese russische Desinformation genannt, jetzt beispielsweise auch im Fall von Jacques Beau. Ist das eine Realität in Europa? Werden wir Europäer mit russischer Desinformation bespielt, geflutet, bekehrt, indoktriniert? Wie sehen Sie das? Ist das eine Gefahr?
Also erstmal wissen wir ja, im Krieg sagt man, ist das erste Opfer die Wahrheit. Das gilt natürlich für alle Seiten. Das gilt für alle Seiten. Jede Seite hat seine Kriegsnarrative. Wir haben die ja auch. Da von dem, was wir in Zeitungen lesen, stimmt wahrscheinlich auch 60 oder 70% nicht. Also jedenfalls nicht in der Form. Und das ist einfach so. Und das für jemand wie mich ist natürlich in dieser Sache, dass man deswegen solche Sachen völlig rauslässt. Man kann die gar nicht sagen. Natürlich hat jeder seine Informationen. Natürlich sagt jeder vom anderen, der hat den Krieg angefangen. Jeder sagt von dem anderen, der vergewaltigt Frauen und der klaut Kinder und der. Also das ist ganz typisch, ob man im Iran-Irak-Krieg ist oder in Afrika oder hier, ist immer das Gleiche. Also das sollte uns gar nicht aufregen. Also diese ganze Desinformation, der ganze Krieg besteht aus Desinformation. Ich meine, sogar ich habe große Schwierigkeiten, auch nur manchmal zu beurteilen, ist das nun richtig oder falsch? Und jetzt haben wir ja nun diese ganze KI-Geschichten mit den sogar gedrückten Bildern, das machen wir natürlich alle. Und ich würde eher sagen, dass die Russen uns weit unterlegen sind in dieser Sache. Denn wenn wir etwas machen können, dann ist dieser Propagandakrieg, den gewinnen wir. Aber auf dem Schlachtfeld gewinnen es die Russen. Das war so, oder in Afghanistan war es das Gleiche, in Libyen war es das Gleiche, in Syrien oder im Irak, das ist immer das Gleiche, ja. Und ja, und jetzt haben wir noch das ganz große Problem, dass natürlich wir vielleicht einen Krieg mit dem Ukraine haben. Das wird enorme Rückwirkungen auf Europa, enorme Rückwirkungen. Und wir haben nichts zu sagen. Wir haben alle Brücken zu den den Iranern abgebrochen, die Europäer. Und das ist natürlich unverzeihlich in der Diplomatie, wenn es um Kriege geht. Unverzeihlich. Ob wir sie mögen oder nicht, hat das ja gar nichts mit zu tun. Wir müssen den Dialog aufrechterhalten. Wir müssen die Kontakte aufrechterhalten. Aber das tun wir ja nicht. Aber wir haben ja eine Frau Kallas, die alles weiß und das meint, das nicht braucht. Also das ist ein großes Unglück. Die Europäer sind die großen Verlierer jetzt. Die sind die Verlierer im Ukraine-Krieg. Die werden die Verlierer im Krieg mit dem Iran sein. Im Nahen Osten, wir sind die Verlierer. Und wir sind die Verlierer, weil wir so unfähige Politiker haben.
Vielleicht noch eine kurze Folgefrage zu dieser Desinformation und diesem Jacques-Beau-Thema. Wie nehmen Sie dieses Meinungsdebattenklima in der Europäischen Union wahr? Sie sagen ja auch unverblümt, was Sie denken. Merken Sie da selbst, wie Druck ausgeübt wird, wie man nicht mehr frei und offen sprechen kann, wie da etwas im Argen ist mit der Meinungsfreiheit in Europa? Oder würden Sie da sagen, da ist schon noch, es ist eigentlich noch okay, es ist noch im Rahmen? Wie beurteilen Sie das?
Naja, ich kann ja noch sagen, was ich will, und habe natürlich das Privileg, ein Parlamentarier zu sein, mit allen Immunitäten, das verbunden hat. Also mich anzugreifen wäre schon sehr viel schwieriger aus diesem Grunde und auch aus dem anderen Grunde, dass Leute schon wissen, dass ich vielleicht über Krieg ein bisschen mehr weiß als sie. Und das spielt auch im Parlament eine Rolle. So zum Beispiel nach der Reise nach Moskau bin ich im Parlament nicht kritisiert worden. Auch nicht von den Ukrainern übrigens. Ich bin nicht auf der schwarzen Liste, nicht? Also es ist eine Art und Weise, die man lernt in der UNO, wie man solche Sachen macht, wie man mit allen Seiten redet, wie man mit allen Seiten das Gleiche sagen muss. Man soll bloß nicht anfangen, da sich anzupassen und das natürlich höflich macht. Wenn wir zum Beispiel, ich habe Ihnen ja die Briefe geschickt, die wir jetzt an die Kallas geschickt haben und so. Ich würde diesen 4. Jahrestag nicht vergehen lassen. Einfach mit dieser Resolution wollte sagen, da gibt es auch etwas anderes. Können wir den publizieren? Nee, können wir nicht publizieren. Im Grunde genommen gibt es das nicht mehr. Die etablierten Medien, und da bin ich Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie das machen, die etablierten Medien in Deutschland die würden nicht mal meinen Namen nennen, nicht? Also das ist schon traurig, auch Kujat's nicht. Ich meine, mit Kujat, der ja zustständig war für den NATO-Russland-Dialog oder NATO- und Ukraine-Dialog, also auf höchster Ebene, das war der höchste Offizier, den wir hatten, und mit einer enormen Fähigkeit, das Politische zu analysieren und nicht nur das Militärische. Und natürlich in einer gewissen Weise auch mit mir, mit 34 Jahren, nicht 35, 34 Jahre, ist ja wurscht, in Kriegsländern. Ich meine, so eine Erfahrung, wer hat denn das? Wer hat denn das? Und trotzdem will keiner mit uns reden. Keiner will unsere Sachen publizieren. Das ist also, oder fast keiner. Wir sind eben doch, wir müssen in die Schweiz gehen dafür, also zu Ihnen. In Deutschland ist das so gut wie ausgeschlossen. Oder wir gehen eben an dieser Plattform, die natürlich inzwischen zu Millionen gelesen werden. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das wird schon gemacht, nicht? Aber ja, das ist also natürlich man wird einfach ignoriert, nicht? Wenn ich da eine Minute im Parlament, da kriege ich ja immer nur eine Minute, dann sitzen immer die Deutschen da, vor allen Dingen Frau, wie heißt sie, Karrenbach oder wie die Frau heißt?
Karrenbauer.
Ja, du wirst ja wurscht.
Strack-Zimmermann, Frau Variante Strack-Zimmermann.
Ja, das ist der andere, ja. Diese ganze Frau verwechsel ich alles. Aber das ist egal. Ich meine, da wird dann da eingerufen, dass sie mich für meine Familie schämen müsste und sowas alles. Also ich meine, dabei sah ich nichts weiter, dass der Ukraine keine Waffen mehr braucht, sondern Frieden. Und das ist doch, naja, kann man sagen, ja. Ich sage das ja doch mit einer gewissen Erfahrung im Hintergrund. Dann ist das da traurig. Ich finde das ein unheimlich trauriges Parlament. Ich meine, dass die EU-Parlament im Grunde genommen zerstört sich eigentlich selbst mit dieser Kriegsrhetorik. Denn für Parlamentarier müsste doch der Frieden vorne ranstehen. Wir vertreten doch Menschen, die von dem Krieg den Krieg bezahlen müssen und da mit Leben oder mit Geld. Und die müssten doch das anders sehen. Also diese einseitige Haltung ist mir völlig schleierhaft. Vor allen Dingen auch von den Sozialisten. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die schreien mit am lautesten. Und den Grünen und Konservativen und Liberalen, da gibt es so einen ganzen Block
Kurze
im Parlament.
Klammerbemerkung. Wie sprechen Sie mit Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Die ist ja.
Wir grüßen uns aber. Wir grüßen
Ja,
uns.
und
Ja,
was
ja.
ist da?
Nein, nein, ich bin immer
Was
sehr
sagen Sie
höflich.
ihr
Ich bin
oder
auch mit
was?
allen sehr höflich. Und das will ich auch weiterhin sein. Aber es gibt im Parlament keine Diskussion. Ich hatte gedacht, da gibt es viel mehr Dialog. Aber man redet eben mit den anderen politischen Leuten nicht. Und das ist ganz klar. Und dann kommt noch hinzu, dass die Leute, die im Parlament sich wirklich für Frieden einsetzen, die anderen würden so auch sagen, wir wollen Frieden haben, aber wir wollen Frieden über Krieg haben. Also sich einsetzen, durch Verhandlungen Frieden zu haben, wie wir, die sind ja ganz wenige. Es sind ja ganz wenige. Und wir sind ja eigentlich doch ziemlich intimidiert da auch. Nicht? Das ist also wir haben es ja nicht mal geschafft, eine Fraktion aufzustellen, die 23 Abgeordnete zu finden, die für ein Thema wie Frieden und soziale Gerechtigkeit, das gehört ja immer zusammen, sich eine Fraktion bilden können. Das ist nicht möglich. Und denke ich dann, kann das Europa sein?
Das interessiert mich
Da
noch.
komme ich mal zum
Sie
Anfangsthema, dass das eine Schande ist für Europa, was da passiert, ja.
waren in Moskau, haben Sie gesagt. Wie
Ja.
reden eigentlich die Russen über Europa? Was ist da? Ist man da enttäuscht, wütend? Ist man fassungslos, was da passiert? Was waren Ihre wichtigsten
Naja, wissen Sie,
Eindrücke
ich
in
war
Moskau?
2 Tage dort und da kann ich solche Beurteilungen gar nicht machen. Nicht? Das war im Mai. Was mir aufgefallen ist, also wir haben ja, ich weiß gar nicht, obwohl wir doch ganz unwichtig waren, wir haben also doch sehr bedeutende Leute dort getroffen, sehr bedeutende Leute gesprochen. Wir haben ganz offen gesprochen, alles ganz ruhig, ging auch um die Ukraine. Kann die Ukraine das alles überleben? Denn dass man da alles Interesse hat. Wie ist ein Sicherheitssystem? Solche Sachen haben wir natürlich besprochen dort. Und es wurde alles sehr ruhig besprochen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man da besonders aufgeregt war. Und fühlen die sich natürlich da auf der Siegersage. Wir sind die Verlierer. Verhalten uns auch wie die Verlierer. Aber, und dann muss ich sagen, wir haben ja dann, das war ja der 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und Sie kennen ja vielleicht die Geschichte von meiner Familie. Ist mir doch sehr wichtig. Und sind da hingegangen, ohne Regierungsleute. Wir haben da Deutsch gesprochen. Die Leute waren extrem freundlich zu uns, extrem freundlich. Also, es sind ja alles Menschen, die dann da zu Tausenden, Zehntausenden da hinmarschiert sind zum Grab des unbekannten Soldaten da an der Kremlmauer. Jemand, der in Leningrad gestorben ist, also einer der schlimmsten Kriegsverbrechen, die deutsche Armee begangen hat, das Aushungern von Leningrad. Aber sie ließen uns sogar vorgehen, dass wir da nicht so lange warten mussten und solche Sachen. Wir hatten schon überlegt, ob wir da vielleicht Englisch sprechen sollten, aber das haben wir nicht gemacht und das Deutsch war. Sie fanden es also toll, dass wir da waren. Also von dem Hass, den ich hier in Europa sehe, diesen Hass Europa, das habe ich da nichts gespürt. Also das sind natürlich nur 2 Tage, aber diesen Hass habe ich in so nicht gespürt. Da ist es da sehr viel erwachsener, als das bei uns stattfindet. Also nur von 2 Tagen, also vorsichtig, ne?
Wir hatten jetzt die Friedensverhandlungen oder Verhandlungen in Genf, in der Schweiz wieder. Wie geht es weiter? Was wäre es wünschenswert? Ist die Schweiz vielleicht wieder zurück als Brückenbauerin auf internationaler Ebene? Wie sehen Sie den Fortlauf jetzt der Verhandlungen, des Krieges? Was wäre wünschenswert?
Also im Moment wird die Situation durch den Krieg bestimmt und nicht durch die Verhandlungen. Also die entscheidenden Fragen, die man sich stellen muss im Moment, ist, wie weit Russland vorrückt. Nicht, dass ich dafür bin oder dagegen bin, einfach das ist eine Einschätzung. Vorrückt, inwieweit die ukrainische Armee dem standhält, das sind die entscheidenden Fragen. Wenn Russland da einen größeren Durchbruch hat und die Wahrscheinlichkeit dazu ist ja, wie ich das im Moment einschätze, hoch, dann wird das auch die Verhandlung. Die Verhandlungen sind da sekundär. Was auch von der amerikanischen Seite passiert. Die sind interessiert, mit Russland zu reden. Russland ist interessiert, mit den Amerikanern zu reden. Die sind sich ja nicht einig in vielen Sachen. Aber sie sprechen inzwischen über Wirtschaftsbeziehungen, nicht über große Verträge. Irrsinnige Zahlen werden da genannt. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber es wird einfach passieren, nicht die Normalisierung ihrer Sache. Und das wird über unsere Köpfe weggehen. Und dieser Krieg, das würden sie da, in der Ukraine wird das dann so vortiteln. Und mit der Zeit, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, die Ukraine langfristig zu unterstützen. Also die Ukraine wird. Ich glaube, die große Gefahr der Ukraine ist, und ich sage das aus dem Gefühl der Besorgtheit für die Ukraine, könnte zu einem militärischen Zusammenbruch kommen. Und das sollte man auf jeden Fall in Europa verhindern. Also auch wir sollten das verhindern. Ob nun die Schweiz zurück ist, weiß ich nicht. Manchmal denke ich, kann die Schweiz überhaupt nicht mehr verstehen. Ich meine, wir haben ja gerade Gbagbo und trotzdem wollen die Schweizer gern zur EU kommen. Also ich meine, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber ihr seid ja ein anderes Volk. Wie kann ich euch verstehen? Ihr sprecht ja auch eine andere Sprache.
Ja,
Ja.
wir verstehen das auch nicht, Herr Schulenburg.
Ja, ich kann
Das
es nicht
stimmt.
verstehen. Ich meine, ich habe ja bei Österreich, ich lebe ja in Österreich. Auch da kann ich das nicht verstehen. Den Vorteil, den wir haben, in Europa neutrale Staaten zu haben, wo eventuell Verhandlungen stattfinden können, das ist von so einem enormen Wert, dass dann die drei Panzer drei zusätzliche Panzer von Österreich, der in der NATO beitreten, was soll denn das? Das kann man gar nicht auflisten. Ich meine, Österreich hat es nun wirklich vergeigt mit ihrer Außenministerin, die ja die eine Sprache führt, die ja kindlich ist, also kindisch ist, kindlich, nicht kindisch ist. Und ich glaube, in Österreich, da wird vorerst mal nicht mehr stattfinden. Und das ist natürlich ein großes, das ist doch die Sicherheit Österreichs gewesen, nicht der, ja,
Und der Schweiz?
Kreisky hatte doch völlig recht gehabt. Da hat die UNO dahin gebracht, die OECD dahin gebracht, die Verhandlungsorte hingebracht. Die Österreicher zahlen dafür viel Geld. Aber das ist meiner Ansicht nach Geld, dass sie in ihre eigene Sicherheit investieren, die sehr viel mehr wert ist, als irgend noch ein anderes Flugzeug sich zu kaufen, dass sie dann sowieso nicht warten können. Also nee, das ist völlig irrationale Politik.
Und die Schweiz, kann die Schweiz wieder neutral werden? Ich meine, es ist ja bequem, sich auf eine Seite zu schlagen. Wenn man neutral ist, dann ist man immer zwischen den Fronten sozusagen. Kann die Schweiz, die jetzt eher auf der westlichen Seite ist, die die EU-Sanktionen übernommen hat, die da auch bei Gbagbo nicht groß protestiert, kann die Schweiz überhaupt wieder neutral werden? Glauben Sie das?
Das ist eigentlich eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Also ich weiß es nicht. Also ich denke, da ist viel, viel verspielt worden, nicht? Kann man nicht so einfach machen. Ich meine, diese ganze Geschichte auch mit den Finanzorten, also diese, dass man ein zuverlässiger Partner ist, auch wenn man eben, gerade weil man nicht zu irgendwas gehört, das verliert man ganz schnell. Aufbauen dauert lange. Gucken Sie mal, was jetzt mit diese ganzen Diskussionen über die russischen Guthaben da passiert ist. Das wird doch die Europäer langfristig enorm schaden, auch wenn wir dieses Geld da nicht klauen gehen oder nehmen wollen oder was immer man es nennen will. Das zeigt doch eine Europäische Union auch, das alles so in der Öffentlichkeit zu diskutieren, wo dann letztlich der Merz und von der Leyen verlieren, weil die Franzosen sagen, wir wollen keine größte deutsche Armee haben, vielleicht viel aus ganz anderen Motiven. Also, das ist natürlich etwas, was ja, es zeigt eine enorme, enorme Schwäche. Politische Schwäche, diplomatische Schwäche, militärische Schwäche und letztlich auch wirtschaftliche Schwäche. Ich meine, Europa, und dazu gehört sicherlich auch in einer gewissen Weise die Schweiz, sind die großen Verlierer dieses Krieges.
Trotzdem vielen herzlichen Dank, Herr
Ja.
Schulenburg. Wünsche Ihnen
Ja.
einen schönen Tag. Ihnen danken wir ganz herzlich für die
Ja,
Aufmerksamkeit und
danke
bis zum
schön.
nächsten Mal bei
Ja,
Weltwoche Rennen
vielen Dank für
Spezial.
die.
Vielen Dank.
Danke.
Machen Sie es gut.
Tschüss.